Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Schönen guten Tag zur Vorstellung des Buches 1979, als die Welt von heute begann. Das ist das Buch, das ist der Autor, das können Sie beides unschwer voneinander unterscheiden. Dieses Buch befindet sich in der fünften Auflage, 512 Seiten, erschienen bei CH Beck. 20 Abbildungen sind auch noch drin. Sie können das unter anderem an dem Büchertisch draußen kaufen. Und dieses Buch war, auch wenn Herr Bösch das jetzt nicht gerne hört, wochenlang so ein bisschen das Borussia Dortmund, der Sachbuch-Bestsellerliste. Mal auf Platz 1, mal auf Platz 2, jetzt rutscht es langsam ein bisschen runter, aber es ist ein großer Erfolg dieses Frühjahrs und hoffentlich droht Dortmund nicht dasselbe Schicksal. Und bevor wir über dieses Buch sprechen, möchte ich gerne noch ein, zwei Sätze zu Frank Bösch sagen, der, ich wiederhole mich, gerne hier vorne sitzt. Frank Bösch ist Professor für deutsche und europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam und er ist an dieser Universität zudem Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung. Geboren ist er 1969, das ist 10 Jahre vor 1979, in Lübeck. Er hat Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften studiert in Hamburg und Göttingen. Seine Promotion erfolgte mit einer Arbeit über die Adenauer-CDU. Er hat an den Universitäten in Bochum und Gießen gearbeitet. Seit 2011 ist er eben in Potsdam und er hat vielfältig zur Geschichte seit dem 19. Jahrhundert publiziert und eine dieser Publikationen ist, wie gesagt, gleich Gegenstand dieser Veranstaltung. Viel mehr Staatsbürgerfakten will ich gar nicht aufzählen, dass wir dann auch zum Thema kommen können. Was ich aber noch zitieren möchte, ist eine sehr schöne Antwort, die Frank Bösch auf die Frage einmal gegeben hat, nämlich, was haben Sie im Studium fürs Leben gelernt? Und da hat Frank Bösch gesagt, dass alle Dinge durch gute Fragen und Antworten interessant, komplex und relevant sein können. In genau dem Sinne wollen wir uns heute bemühen. Wir, das bin neben Frank Bösch noch ich, Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung. Und jetzt kommen wir aber dann doch endlich zum Buch. Zunächst ein bisschen im Dialog hier vorne und dann gerne mit Ihren Fragen. Und nach etwa einer Stunde werden wir hier den Raum wieder räumen. Herr Bösch, 1979 ist eine Zahl, die einem nicht als erstes einfällt, wenn man in Deutschland, vielleicht sogar im Osten Deutschland, fragt, was ist so ein berühmtes Jahr der Geschichte im 20. Jahrhundert. Wie haben Sie diese Zahl gefunden und warum ist sie so wenig bekannt bei uns allen?
Ja, also ich war nicht auf der Suche nach Zahlen, um das vorwegzunehmen. Mir ging es eigentlich eher darum, ein Buch über die 70er, 80er Jahre zu schreiben, über grundlegende Wandlungsprozesse, zunächst einmal in Deutschland. Und da hatte ich das Gefühl, dass im Grunde genommen für die deutsche Geschichte das stark auserzählt ist. Es gibt gerade zu dem Wandel in der DDR relativ viele sehr, sehr gute Bücher, die auf 1989 eben hinauslaufen. Öko Sascha Kowalczuk und andere würde ich hier empfehlen. Aber es gibt eben auch, zumindest auch damals schon in den Nullerjahren, als mir die Gedanken dazu kamen, gute Bücher für den Westen. Und da fiel mir auf, dass diese Bücher eigentlich immer von Deutschland selbst ausgehen. Und meine Idee war, aktuelle Fragen der Gegenwart, die wir heute diskutieren, wie etwa die Debatte um Flüchtlinge, um den Islam, um die Energiewende, das, um den auch zum Beispiel marktliberale Reformen, denen nachzugehen, weil diese Impulse und diese Themen ja gar nicht unbedingt aus Deutschland heraus aufgekommen sind, sondern oft von außen. Und das ist in gewisser Weise der Ausgangspunkt des Buches gewesen, etwa zu schreiben, wie Entwicklungen in der Welt zusammenhängen mit dem Wandel in Deutschland. Und da fiel mir dann auf, dass relativ viele von diesen großen Themen mit Schlüsselereignissen im Jahr 1979 verbunden sind, wie die iranische Revolution, Islamismus, wie Neoliberalismus, Wahl Thatcher, wie die Aufnahme von außereuropäischen Flüchtlingen mit den Boat People in Vietnam oder im Osten etwas später mit den Vertragsarbeitern. Und daraus entstand dann die Idee, das ist schon lange her, 2010 war das, habe ich den ersten Vortrag dazu gehalten und habe dann relativ lange daran gearbeitet, weil es einfach so viele Themen waren. Daraus entstand dann die Idee, tatsächlich von diesem Jahr 79 aus etwas über die letzten 50, 60 Jahre der Geschichte zu erzählen.
Wie bekommt man in so einem Buch eine gute Balance hin? Also einerseits ist man natürlich vielleicht verführt, wenn man dieses Jahr einmal entdeckt hat, eben doch auf die Zahl zu schielen und alles mit diesem Jahr zu erklären. Dieser Verführung sind Sie nach meinem Leseeindruck und auch nach dem Leseeindruck anderer nicht erlegen, sondern Sie erzählen ja in 10 Kapiteln 10 auch für sich zu betrachtende Ereignisse und vermengen nicht alles zu diesem einen Geschehen, was 1979 wie von unsichtbarer Hand gelenkt passiert ist. Wie findet man eine gute Balance, dass es einerseits lesbar wird und auch so bündig das Weltgeschehen verbindet, dass man eine Logik darin erkennt, dass man andererseits aber nicht unzulässig verklumpt?
Mir geht es in der Tat nicht darum, eine neue Superzäsur zu erfinden und zu sagen, 89 war unbedeutend. Gerade natürlich hier für Ostdeutschland ist 1989 das Jahr, das die Lebenswelt einfach verändert hat. Punkt in Deutschland eben. Das ist allerdings anders in den einzelnen Ländern, die ich betrachte. China zum Beispiel hat 1979 einen Wandel, der mindestens so radikal ist wie 1989, 90 in Ostdeutschland. Und für diese Länder oder auch für Iran oder Nicaragua ist 1979 im Land tatsächlich eine ganz massive Zäsur. Dass ich das nicht alles verklumpe, wie Sie es gerade so andeuten, oder dass ich nicht in diese Falle tippe, das habe ich zum einen gelöst dadurch, dass ich mich entschieden habe, einzelne Kapitel zu den Themen zu machen. Man hätte ja auch Querschnittsthemen machen können, man hätte immer von einem Ort zum anderen springen können. Das mache ich nicht, sondern ich starte immer bei diesem Moment des Ereignisses. Also ich starte in dem Moment, wo etwa, um im Bild zu bleiben, Khomeini landet in Iran und tatsächlich ein Regime kippt. Untersuche dann, wie es dazu kommt, dass das so ein zentraler Moment wird und frage dann wiederum, was das mit Deutschland zu tun hat. Und in jedem Kapitel versuche ich dann Rückbezüge zu machen. Mach mal ein Beispiel. Also wenn ich vom Iran-Kapitel aus erzähle, dann haben wir die iranische Revolution, die Einfluss hat auf die Ölkrise. 10% der Weltölexporte fallen aus durch die iranische Revolution, also kommt damit ein neues Thema auf, Energieprobleme. Energieprobleme ist ein Feld, das eben auch den Umgang mit der Atomkraft berührt. Es gibt den ersten großen Unfall in einem Atomkraftwerk 1979 nahe Harrisburg in den USA und kommt damit zum nächsten Thema. Oder von Khomeini aus kann ich das Thema Religion fassen. Welche Bedeutung hat Religion in einer Gesellschaft? Zunächst für den Islam thematisiert, dann aber eben auch für andere Religionsgemeinschaften wie die katholische Kirche, Johannes Paul II. 79 in Polen und die Formierung der Solidarność, die dann auch Wirkungsmacht hat. Das heißt, ich mache Bezüge, ohne Kausalitäten eben zu sehr zu strapazieren.
Nun haben Sie sich vorher auch schon lange mit Geschichte auseinandergesetzt. Was haben Sie selbst denn durch Ihr eigenes Buch gelernt?
Ich muss sagen, selbst wenn niemand das Buch gelesen hätte, jetzt ist es anders gekommen, habe ich auch nicht so mit gerechnet im Maß, aber dann wäre das gut gewesen. Also ich hätte das Buch auch ohne Drucken gut gefunden, eben, weil es wahnsinnig lehrreich ist, sich den Blick über die deutsche Zeitgeschichte hinaus hinzuwenden. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Einführungen in die deutsche Geschichte, die auch sehr gut sind, aber die sich irgendwann auch wiederholen. Und die auch auserzählt sind. Man liest oft diese Bücher hintereinander und weiß, jetzt kommt wieder dies und dann kommt das. Dann wird Kohl gewählt und dann kommt die Wiedervereinigung. Und dieses Lernen, wenn man dieses Reindenken in andere Länder selbst, ist ein wahnsinniger intellektueller Gewinn erstmal. Und man lernt eine ganz neue auch Literatur kennen. Aber was Historiker machen, Sie haben eben angedeutet, ich war Anfang 1979 9 Jahre alt. Das heißt, meine persönlichen Erinnerungen sind nicht so groß an das Jahr.
Aber haben Sie welche?
Ja, können wir gleich nochmal drauf kommen, aber jetzt nochmal zu wie geht man vor? Als Historiker geht man ja in Archive. Das heißt, ich recherchiere jeweils nach, wie die Akteure damals gehandelt haben. Und das ist wahnsinnig interessant, Leuten zu folgen. Also Leuten zu folgen wie Robert Neudeck zum Beispiel, der Spenden sammelt, um Flüchtlinge aus dem Meer zu retten. 6 Millionen kriegt er schnell zusammen, reist dann und organisiert ein Schiff, das ungefähr 10.000 Menschen aus dem Wasser holt, damals im südchinesischen Meer. Und habe auch natürlich mit ihm gesprochen, also auch Zeitzeugengespräche gemacht mit diesen Akteuren. Und diesen Leuten nachzugehen, oder nehme ich das Beispiel China. Das sagt sich so leicht, China öffnet sich und wird ein starkes Exportland. Die Geschichte kennen wir alle. Aber wie funktioniert das, dass deutsche Großunternehmen in dem Moment, wo 1979 China sich für den kapitalistischen Westen öffnet, dort Unternehmen aufbauen. Und da bin ich eben ins VW-Archiv gegangen, bin diesen Managern von VW gefolgt, wie sie nach China reisen und versuchen zu verhandeln, wie man dort ein gemeinsames Werk nahe Shanghai aufbaut, und um Volkswagen zu produzieren, die also erstmal 4-5 Jahre chinesische Arbeiter beim Arbeiten beobachten, die verhandeln, was man gemeinsam machen kann. Und das findet sich dann in dem Fall im VW-Archiv, also in diesen Akten, Vorstandsprotokolle, wo der VW-Vorstand darüber streitet, ob das überhaupt möglich ist, in China Auto zu bauen oder nicht, bis dann 1986 der erste Santana vom Band rollt. Und dieser Santana hat eine ähnliche Bedeutung in China wie der VW Käfer in den 50er Jahren in Westdeutschland. Also ist der Take-off für das Wirtschaftswunder in China eben, das dann eben mit VW-Motoren eben auch startet. Eben. Und das war für mich also das große Lernen bei allen Themen einzelnen Akteuren relativ anschaulich zu folgen, wie sie aus Deutschland raus in die Welt reingehen und ein bisschen Welt auch nach Deutschland wieder zurückholen.
Wenn die Erinnerungen, die eigenen an 79 eher blurry sind, dann können wir das auch gerne überspringen. Aber sagen Sie gerne noch eingeschoben, was erinnern Sie selber aus dem Jahr 1979?
Also was ich erinnere, und ich habe natürlich auch mein eigenes Fotoalbum reingeguckt, ist der kalte Winter. Das ist klingt ja erstmal ganz banal, aber das war der Jahrhundertwinter. Das wird Ende 78 war es relativ warm und dann sinken die Temperaturen auf 20 Grad minus. Es ist meterhoher Schnee. Die NVA muss in Mecklenburg eben auch eingreifen. Die Bundeswehr oben in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Autos sind auf den Autobahnen zugeschneit gewesen. Und es gibt auch Bilder von mir, wo ich von einer 3 Meter hohen Schneewand stehe und die Autos so ganz verzagt noch rausgucken. Jetzt kann man sagen, was hat das mit dem Buch zu tun? Ich habe ja gesagt, dass eines der Querthemen, eines der 4, 5 Querthemen ist zum Beispiel Energie. Und wir haben jetzt eine Situation, wo plötzlich die Ölpreise in die Höhe schießen. Die zweite Ölkrise war von den wirtschaftlichen Veränderungen viel schlimmer, muss man sagen, und viel dramatischer als die erste Ölkrise, die durch die autofreien Sonntage vielleicht mehr Leute erinnern. Und sowohl in West- als auch in Ostdeutschland fällt der Strom aus, ist die Energieversorgung unsicher und gleichzeitig ist Atomkraft jetzt keine Rettungsmöglichkeit mehr. Das war 1973 noch die Idee, wir bauen mehr Atomkraftwerke und damit wird die Energie gesichert sein. Und das hat dann Folgen gehabt. In dieser kalten Wintersituation, die Ölpreise, die Nebenkosten gehen hoch, die Benzinpreise klettern über eine deutsche Mark hinüber, damals eine symbolische, als sehr hoch angesehene Schwelle, wäre wie heute 2 Euro vielleicht. Und das ist so ein Moment, wo man sagen kann, selbst dieser kalte Winter hat psychologisch etwas mit der Lage zu tun. Zweiter Punkt. Wir alle erinnern Geschichte ja vor allen Dingen über unseren Medienkonsum. Wenn ich Sie fragen würde, wie haben Sie 9/11 erlebt? Dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, ich war beim Fernseher in dieser Situation oder der hat mir es erzählt. Und ähnlich ist es natürlich eben auch bei diesen Ereignissen. Wir sind in den 70er Jahren im Zeitalter der Fernseher-Vollversorgung und das Fernsehen ist bereits satellitengestützt. Das heißt, es wird live, kann live übermittelt werden. Und das ist ein wichtiger Moment eben für dieses Buch, dass viele Menschen live in der Tagesschau oder was auch immer sie abends gucken, mitkriegen, was passiert. Die sehen, wie Khomeini landet. Die sehen, wie bei Harrisburg die Annahme ist, dass dieser Reaktor explodieren wird. 120.000 Leute werden evakuiert in diesem Ballungsraum, weil die Annahme ist, dass dieses Atomkraftwerk auseinanderfliegt. Also die immer live dabei sind. Und da habe ich natürlich auch einzelne Erinnerungen, etwa an die iranische Revolution, also diese Bilder, die sich einem einbrennen. Und mein Vater ist damals sehr viel gereist, der war etwa in Iran eben auch kurz bevor der Geiselnahme. Also da gab es dann auch Erzählungen im Haus aus diesen Situationen.
Zweiter Aspekt, der mir aufgefallen ist bei Ihrer vorhergehenden Antwort, ist diese Fixierung auf das, was in Deutschland passiert ist, wenn von Geschichte erzählt wird. Woher kommt die denn und ist das typisch für alle Länder dieser Erde oder ist das ein speziell deutsches Phänomen auch und warum behindert das das Verständnis ein bisschen vielleicht?
Also dass Historiker vornehmlich Nationalgeschichte machen, ist etwas, was prinzipiell erstmal typisch ist. Es ist weniger typisch in den Ländern, die eine koloniale Vergangenheit haben oder früher Migrationsstaaten geworden sind. Also die USA haben sicherlich die internationalste Geschichtswissenschaft und auch in Großbritannien gibt es hier eine viel internationalere Ausrichtung. In Deutschland aus genannten Gründen und auch durch die gebrochene Nationalgeschichte, durch die starke Bedeutung des Nationalsozialismus, der für die Zeitgeschichte zumindest eben noch ein wichtiger Ankerpunkt in den letzten Jahrzehnten war. Und dann auch nochmal durch das Interesse auch in der DDR-Geschichte ist die deutsche Zeitgeschichte viel stärker im Vordergrund. Und weil sie auch politisch eben und als Bildungsauftrag eine größere Bedeutung hat. Allerdings ist in einer Welt, die sich zunehmend globalisiert, wenn ich jetzt über die Zeit seit den 70er Jahren spreche, zu überlegen, inwieweit diese Lesarten nicht ergänzt werden müssen, beziehungsweise ja durchaus sowohl mit der deutsch-deutschen Geschichte, DDR-Geschichte und Bundesrepublik-Geschichte, als auch mit der Geschichte des Nationalsozialismus viel zu tun haben. Ich nenne 2 Beispiele. Zum einen wird auch die deutsche Vergangenheit ja global verhandelt. Ich habe das 10. Kapitel, also es sind 10 große Themen, die ich verhandle. Das 10. ist über die Serie Holocaust, wie das Geschichtsdenken sich Ende der 70er Jahre verändert, dass Geschichte überhaupt ganz intensiviert aufgegriffen wird im Alltag, in der Lebenswelt. Wenn Sie überlegen, die Altstädte, die entdeckt werden in Ost und West, werden die Altstädte saniert. Seit Ende der 70er Jahre wird auch in der DDR selbst Preußen entdeckt, nicht nur im Westen. Und mit der Serie Holocaust kommt im Westen hier auch wiederum im internationalen Kontext ein Schlüsselthema eben auch auf. Also insofern ist diese Behandlung oder dieses Einbauen internationaler Entwicklung etwas, was durchaus was für die deutsche Geschichte sagt. Zweites Beispiel, der Umgang mit Diktaturen. Wir reden normalerweise über die Vergangenheit der Deutschen, der beiden deutschen Diktaturen. Aber in einer sich globalisierenden Welt treffen Deutsche laufend auf Diktaturen. Also die Leute, die auch Diktaturen erlebt haben, kommen etwa nach China, nach Brasilien, das damals eine Militärdiktatur hat, oder meinetwegen auch nach Nicaragua vor 1979 und treffen dort auf Konstellationen, wo es eben Folterkeller und Ähnliches gibt und müssen sich auch positionieren. Und das kann auch Rückwirkungen wiederum auch für die eigene Geschichte haben.
Es gibt Leute, die manchmal sagen, auch heute ist alles so kompliziert. Früher gab es eine Mauer, gab es Westen und Osten, Kapitalismus, Sozialismus, war einfacher. War vielleicht nicht besser, aber war einfacher. Ist eine Lehre Ihres Buches, dass die Welt früher auch schon kompliziert war?
Naja, ein Punkt, den ich auch im Fazit mache, ist, dass in diesem Moment die Welt viel komplizierter wird, dass sie multipolarer wird, dass diese bipolare Welt sich auflöst in sehr, sehr komplexe Konstellationen. Und das gilt eigentlich auch wiederum für fast jedes Kapitel. Nehmen wir Iran bzw. die arabische Welt, auch Afghanistan und andere Regionen, die in Bewegung geraten dort. Wie kann man eine islamische Republik einordnen? Ist das Kommunismus, Kapitalismus? Das steht natürlich jenseits von dessen und verweist auf eine andere Konstellation, mit der kaum jemand gerechnet hat in dieser Zeit. Dass es eben eine solche Politisierung des Islam gibt, wie sie hier entsteht. Oder nehmen wir das Beispiel China. Ein sozialistischer Staat, der mit der Sowjetunion verfeindet ist und sich mit dem Kapitalismus gegenüber öffnet. Was ist das? Wie ordnet sich das ein in den bipolaren Konflikt? Hier entsteht eben in der Tat auch, kommen Sie ruhig hier vorne hin, da ist ja alles frei. Genau.
Wir räumen das noch kurz weg.
Ja, genau. Und auch China steht natürlich für diese multipolare Welt, wo etwas ganz Neues entsteht, eben, was nicht mehr in diese alte Ordnung reinpasst und was tatsächlich die Zeitgenossen damals zu Begriffen wie neue Unübersichtlichkeit, auch Postmoderne, zweite Moderne und so weiter begreift, die Vorstellung einer alten Moderne, eine Begrifflichkeit, die bis in die 70er Jahre eben auch mit Begriffen wie Modernisierung gefasst wird, die weicht hier einer Unübersichtlichkeit. Und die auch dann theoretisch konzeptionalisiert wird mit Begriffen wie Postmoderne. Das berühmte Buch von Lyotard, La Condition Postmoderne, erscheint eben auch 1979 und beschreibt dieses Gefühl, diese Wahrnehmung von Synchronizität. Man hat Gleichzeitigkeit überall, man hat nicht mehr Linearität. Und Linearität, das war ja etwas, was sehr, sehr stark mit der Wahrnehmung von Moderne eben verbunden war.
Es stellen sich bei so einem Buch natürlich auch Fragen nach Parallelen zur heutigen Zeit. Ein paar haben Sie schon angesprochen, das Thema Energie. Wo es besonders frappierend ist, ist bei der auch schon kurz erwähnten Passage mit den Boat People, die gerettet werden und wo es auch einen großen Willkommensgeist gibt, der dann auch später kippt. Wenn man solche wirklich sehr, sehr auffälligen Parallelen entdeckt, ist das eher beruhigend, weil man denkt, ja, damals haben sie ähnliche Probleme, wie wir sie heute haben? Oder ist es eher beunruhigend, wenn man denkt, warum sind wir nicht weitergekommen in der Art und Weise, wie wir Debatten zum Beispiel führen oder politische Prozesse kommunikativ begleiten?
Also beunruhigend sind viele von diesen Ereignissen, weil fast alle beginnen mit einer großen Aufbruchseuphorie, mit der Vorstellung, eine bessere neue Welt zu schaffen. Wenn Thatcher etwa marktliberale Visionen aufmalt, dass eine Welt ohne mit zurückgedrängten Staat neues Glück, neuen Wohlstand, neuen Reichtum für alle eben beschert, dann haben wir natürlich eine Erfahrung danach, die zeigt, also dass es anders kam, dass die Ungleichheit eher wächst. Und das können wir durchspielen, auch wiederum für unterschiedliche Fälle. Die Visionen eines islamischen Gottesstaates, die dann entsprechend eben auch in Tyrannei eben sich in Iran eben verwandelt oder in massenhafte Hinrichtungen zumindest. Und also wir haben insofern dieses beunruhigende Gefühl, dass euphorische Aufbrüche in kritische Situationen münden und dass das Lernen begrenzt ist. Dass wir ein Lernen haben in Teilen der Welt eben, ob man das Lernen positiv bewertet oder negativ, das ist je nach politischer Couleur sicherlich unterschiedlich, eben, aber wir haben die Enttäuschung eben danach. Und das Beispiel der Boat People ist relativ prägnant dafür. Wir haben tatsächlich das, was man später dann Willkommenskultur nennt. Wahnsinnig viele Bundesbürger spenden damals für die Flüchtlinge aus Südostasien. Es gibt mehr Adoptionsanfragen, als tatsächlich eben auch aufgenommen werden können. Die werden auch mit starker Unterstützung der Bundesregierung, werden etwa 35.000 Menschen aus Vietnam mit der Bundeswehr, mit der Lufthansa eingeflogen. Es gibt ein verschlanktes Asylverfahren, Integrationskonzepte, die sehr, sehr gut aufgehen. Sie alle wissen ja auch um den Bildungserfolg beispielsweise der Vietnamesen, die damals gekommen sind. Aber gleichzeitig haben wir 1980 eine Welle rechtsextremer Anschläge, Morde, die aufkommen, rechtsextreme Zellen, die sich bilden und Ausländerfeindlichkeit, die dann entsprechend wächst. Und 1980 auch der erste Wahlkampf, der explizit auch ausländerfeindlich geführt wird gegen Wirtschafts- Asylanten. Und das ist dieser Moment, wo ich einerseits klar natürlich implizit auf die Gegenwart auch mit verweise. Und man sieht also, dass es meistens immer diese zwei Seiten gibt, die bis heute sich erhalten haben.
Letzte Frage, bevor wir Ihnen die Gelegenheit geben, sich einzubringen. Ein Historiker nach der Zukunft zu fragen, ich weiß gar nicht, ob das zulässig ist, ich mache das jetzt einfach, aber gibt Ihnen, wenn Sie sich das vor Augen führen, was Sie sich erarbeitet haben, was Sie aufgeschrieben haben für dieses Buch, diese Parallelen sehen, die Sie jetzt auch nochmal angeführt haben, gibt Ihnen das eher Zuversicht oder eher Beunruhigung, was unsere jetzige Zukunft betrifft?
Es zeigt vor allen Dingen die Offenheit von Geschichte, denn fast alles davon hat man so nicht geahnt. Es kommt ganz überraschend und wenn man manchmal was aus Geschichte auch lernen kann, ist, dass man sie gerade nicht vorhersehen kann, in der Tat. Das ist vielleicht etwas nicht beunruhigend, aber vielleicht unbefriedigend, so etwas vom Historiker zu hören. Andererseits, und Geschichte wiederholt sich natürlich nicht, trotz dieser Parallelen, das ist auch etwas, also wir können sehen, welche Reaktionen kommen können. Und ohne, dass wir sagen, dass sie so kommen werden, eben darum. Das ist das, was man, glaube ich, daraus lernt. Es gibt viele Sachen, die mich derzeit beunruhigen, in der Tat. Und die hängen auch mit all diesen Themen zusammen, mit ihrer Ambivalenz. Und deswegen nicht zufällig diese Themen wie Energie, Flüchtlinge und so weiter in ihren Ambivalenzen. Insofern ist es auch ein Buch, das sehr, sehr stark an die Gegenwart adressiert ist. Der Titel deutet es ja auch entsprechend an, weil sich viele Probleme schon damals abzeichnen, die heute bestehen. Und viele Lösungen, die angeboten werden und die ich auch zeige, etwa für die Bundesrepublik, also wie das Energiesparen nach der Energiekrise und ähnliches, also die in eine neue ökologische Welt verweisen, sich am Ende ja auch nicht so umgesetzt haben. Atomkraftwerke werden weiterhin gebaut, vielleicht nicht bei uns, aber dafür demnächst eben in Weißrussland, in der Türkei und anderen Staaten.
Vielen Dank. Dann ist jetzt die Zeit, kommt nochmal ganz grundsätzlich an Frank Bösch Danke zu sagen für die Vorstellung heute, für die vielen interessanten Angaben und vielleicht applaudieren wir dafür kurz. Vielen Dank, Herr Bösch. Applaus